Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 11. März 2022. Hier geht's frühlingshaft zu und heute hat sich ganz besonders exakt und minutiös auf die Wettervorhersage vorbereitet Andreas Popp. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, plus 2 Grad, die Sonne scheint, blauer Himmel, ein wunderschöner sonniger Tag. Der Frühling kommt jetzt tatsächlich unwiderruflich. Morgen erwarten wir 10 Grad plus und die Tage gehen jetzt wirklich in diesen Richtungen voran. Der See spiegelt hervorragend wie ein Ententeich, obwohl er ja sehr groß ist. Und Silber, ich glaube, er macht jetzt wirklich seinen Namen alle Ehre. Kann man das so sagen? Ich glaube.
Ja, es ist so hellblau-silber, ne?
Ja, hellblau-silber mit leichten Türkis-Applikationen und im Hintergrund noch ein bisschen grau. Aber man sieht natürlich auch noch Schneereste auf der anderen Uferseite. Das ist jetzt ziemlich weit weg und es ist ein wunderschönes Bild.
Ja, es changiert wie verrückt und auch die Welt changiert, wenn wir uns das anschauen. Die Ereignisse überschlagen sich und es ist in der Vorbereitung echt nicht ganz einfach zu entscheiden, was machen wir, was nicht. Zumal auch währenddessen, während der Aufzeichnung dieser Sendung hier immer wieder Neues reinkommt. Wir fangen mal an in Frankreich, Schloss Versailles. Da sitzen die EU-Chefs auf dem Schloss, wo schon so manche historische Entscheidung gefallen ist. Und eventuell sind es auch wieder historische Entscheidungen an diesem historischen Ort und in dem Moment, die hier heute Abend soll das Treffen beendet sein. Und es geht da um einiges, was die EU angeht, was die Zukunft auch natürlich in Deutschland, Österreich und in Frankreich und Italien und so weiter angeht und den Norden. Es geht um Krieg und Frieden, wie schon einmal, als die Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg dort besiegelt wurde und Deutschland jetzt nicht wirklich gut abgeschnitten hat. Man darf gespannt sein, wie es diesmal sein wird, wenn die Gemeinschaft der 27 europäischen Mitgliedstaaten mit ihren Chefs entschieden haben, was sie machen. Und es geht um die geopolitisch bedeutsame Frage, wie sich die EU mittelfristig aus der Abhängigkeit von russischen Energieimporten befreien kann und wie man militärrüstungstechnisch die Ukraine weiter unterstützt. Und es ist jetzt heute schon eine Zahl genannt worden, die von dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell genannt wurde. Demnach will die europäische Militärhilfe für die Ukraine weitere 500 Millionen Euro locker machen. Das sagte Borrell heute. Er betonte, er habe dies den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen und baue auf deren Zustimmung. Und in diesem Fall würden sich die Mittel für den gemeinsamen Kauf und die Lieferung von Waffen der EU an die Ukraine auf 1 Milliarde Euro erhöhen, Andreas. Gemeinsame Waffenlieferung der EU an die Ukraine. Ist das so einfach? Können die so einfach liefern?
Ja, das ist eine völlig abstruse Situation und man sieht, wie perfekt dieses Spiel läuft, welches US-zentrisch gesteuert wird. Und mit US-zentrisch meine ich nicht das Weiße Haus, sondern bestimmte Kräfte, die in dem Weißen Haus auch wirken. Denn wir wissen ja, dass ein Krieg im Weißen Haus ebenfalls läuft. Und ich meine damit die NGOs. Und wenn wir wissen, dass die EU ja selbst auch eine NGO ist und kein Staatsparlament, ich finde das immer interessant, dass man sie als Parlament bezeichnet, EU-Parlament, das finde ich schon immer sehr ungewöhnlich, wo man dann auch bestimmte Politiker aus Nationalstaaten weglobt, die auch in den einzelnen Staaten vielleicht keinen so besonders guten Namen haben. Die landen dann irgendwie alle da in Brüssel. Und wenn man jetzt diese EU, die ja zum Beispiel von der Bill & Melinda Gates Stiftung finanziert wird, mit, das heißt also, es handelt sich um eine NGO eindeutig, oder ist es so, dass Nationalstaaten jetzt von Privatpersonen in irgendeiner Form gesteuert werden oder finanziert werden? So, und jetzt ist es natürlich für die US-zentrischen Interessen viel einfacher, eine EU-NGO überzustülpen, anstatt sich mit allen Staaten einzeln, ich sag mal, geheimdienstlich in Verbindung zu setzen, um sie dahin zu bekommen, wo man sie gerne hinhaben will. Ich finde das unglaublich spannend, dass man hier eine nicht legitime Situation, eine Grundlage reinbringt und sagt, die sollen jetzt solche Entscheidungen treffen, was sie gar nicht können. Denn letztendlich sind es immer noch nationale Interessen, denn die Vereinigten Staaten von Europa gibt es eben noch nicht.
Ja, aber es gibt hier zum Beispiel den Hinweis, also aus welchem Topf finanzieren die das? Und das ist der sogenannte Europäische Fonds der Friedensfazilität, der EFF, Andreas. Das ist ein Fonds, der ist zufälligerweise letztes Jahr 2021 eingerichtet worden für militärische Hilfen und Stabilisierung für Drittländer.
Ja, das ist alles sehr wackelig und wirklich komisch. Also der Begriff der Fazilität, der macht mich da natürlich schon nachdenklich. Was ist eine Fazilität? Eine Fazilität ist ein Blankoscheck. Also wenn ich zum Beispiel einen Scheck ausfülle und der ist dann beispielsweise mit meinem Namen versehen und das ist ein Fazilitätscheck, dann kann der jederzeit gezogen werden, unter welchen Bedingungen auch immer. Das ist also quasi, auch wenn derjenige schon pleite ist, kann der mit eingenutzt werden. Also das finde ich schon eine ganz eigene Geschichte. Das ist ein Blankoscheck offenbar für irgendwelche Waffenlieferungen. Wie sie das irgendwo verfassungsrechtlich überhaupt zurechtgebogen haben können. Hier wird ja das Recht nicht mal mehr gebogen, sondern regelrecht vernichtet und zerbröselt. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie das gehen soll.
Also Andreas, die Tatsache, dass diese Dinge alle hier geplant werden und durchgesetzt werden, eventuell auch um zu umgehen, wie das Recht ist, dass da kann man ja sagen, das Gleiche, was bei der Impfpflicht im Moment passiert, läuft auf dieser Ebene und was schon an Grundrechten verletzt bzw. abgeschafft wurde. Also es scheint ja nicht nur ein Zeitalter von Pandemien und von Kriegen und von totalitären Eingriffen aller Arten zu sein, sondern auch ein Zeitalter der Aushebelung bestehender Gesetze.
Ja, das ist so. Und diese Fazilität, das bezieht sich hier gerade, ich habe da mal reingeguckt, gerade bei dir jetzt, was du aufgeschlagen hast bei Fazilität. Da steht dann zum Beispiel drin, dass dann nach Belieben Kredite aufgenommen werden können. Die sind aber im Vorfeld schon im Prinzip geregelt und auch geklärt. Und die Sache ist die, dass diese Möglichkeit überhaupt erstmal eingeführt werden muss. Die werden natürlich in der Summe begrenzt, das ist klar. Aber eben nicht in der Grundlage, warum man sie aufnimmt. Und jetzt ist die Frage, wenn beispielsweise die Europäische Union, die EU, also quasi als Papiertiger, als Lobbyistengruppierung, quasi jetzt auf Kosten der staatlichen Nationalstaaten, die also ja Gelder zahlen müssen in die EU, die müssen ja monatlich Gelder einzahlen oder jährlich Gelder einzahlen, damit dieser Papiertiger überhaupt am Laufen bleibt, dann ist jetzt die EU sogar berechtigt, Kredite aufzunehmen. Und das heißt, sie ist eine eigene Rechtspersönlichkeit und wie man das so hinbiegt, das ist nicht so ganz einfach.
Wie würdest du es denn einordnen? Hier steht also Herr Borrell, dieser EU-Oberste, der sprach sich zudem für eine weitere Verschärfung der EU-Sanktionen aus und hat betont, dass die EU-Staaten ihren Militärfonds, also diese Friedensfazilität, Militärfonds und Friedensfazilität passt gut zusammen, ne? Dass die diesen Fonds finanzieren über Beiträge außerhalb des EU-Haushaltes.
Oh. Das habe ich nicht verstanden. Wie soll denn das funktionieren? Wenn die EU quasi einen Haushalt hat und das außerhalb finanziert, dann muss man sich natürlich fragen, wo das Geld denn herkommen soll. Aber es bedeutet ja, wie gesagt, dass die EU in der Lage ist, Kredite aufzunehmen. Also vielleicht nehmen sie bei der Bill & Melinda Gates Stiftung auf. Ich habe keine Ahnung. Oder bei BlackRock oder wo auch immer. Das sind ja auch letztendlich große Kapitalsammelbecken. Man weiß nie, wer da genau hintersteht mit ihren entsprechenden Tochterunternehmen. Ich vermute mal, das ist ein wildes Geflecht, wie es immer so ist, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu verbergen. Eins ist entscheidend, wenn die EU sagt, wir machen jetzt beispielsweise Krieg und wir wollen da jetzt Geld reinsetzen für beispielsweise eine Aufrüstung gegen Russland zum Beispiel, dann könnte es ohne weiteres Ungarn sagen, wir machen nicht mit. wäre eine Möglichkeit, weil der Nationalstaat eben das Sagen hat. Es wird hier so verfahren, als handelt es sich um die Vereinigten Staaten von Europa. Dazu müsste aber erst einmal eine Verfassung existieren und nicht einfach nur ein Vertrag von Lissabon, so wie man das umgesetzt hat im Nachhinein, nachdem die Verfassung ja kläglich gescheitert ist. Das ist alles extrem auf wackeligen Füßen, aber man hat das Gefühl, auch die Justiz, die Judikative in ganz Europa mittlerweile hat wirklich ihr gesamtes Rechtsempfinden abgegeben. Das ist wirklich für mich unerklärbar.
Herr Popp, ich danke Ihnen für diese Einordnung. Wir machen weiter, denn es gibt so viele interessante neue Infos. Also in Frankreich, auf Versailles, hocken die jetzt alle zusammen und ringen darum, Andreas. Also politisch korrekt ist es nicht, wenn man jetzt noch nach all den Sanktionen, ich komme mal gleich auch auf die Sanktionen, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite, weil Putin hat jetzt auch Sanktionen gegen den Westen verhängt. Er hat sich ja lange zurückgehalten. Jetzt kommt da postwendend Antwort um Antwort, die nicht lustig sind. Und aber man sitzt jetzt da auf diesem schönen alten Schloss und überlegt sich, wie man am besten da rauskommt aus der Nummer. Eigentlich darf man ja jetzt von Herrn Putin gar nichts mehr annehmen. Aber wenn man jetzt kein Gas mehr bekommt, keine Energie bekommt, dann wird es duster in Europa.
Ja, deshalb laufen wir auch die großen Pipelines durch die Ukraine auf Volldampf. Das heißt, die sind ja wirklich bis zum Bersten gefüllt. Denn man ist ganz klar gegen Russland. Man will auf gar keinen Fall russisches Gas haben. Aber jetzt noch mal ganz schnell bestellen und noch mal ganz schnell die Lager voll machen, was natürlich Blödsinn ist. Das geht durch die Ukraine-Pipeline gar nicht wirklich, weil das nur eine begrenzte Kapazität ist, während man auf der anderen Seite eine nagelneue Nord Stream 2 leer stehen hat und eine Nord Stream 1 mittlerweile auch. Ich finde übrigens diesen Treffpunkt Versailles interessant, weil mit Versailles bringt man ja gern den Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg in Verbindung. Es war aber gar kein Vertrag, denn Vertrag kommt ja von Vertragen. Und ich bezweifle, dass die Deutschen sich mit den Alliierten da vertragen haben, indem sie in Ruhe im gemeinsamen Dafürhalten dann einen Vertrag ausgehandelt haben, waren sondern gar nicht dabei, die Deutschen. Die waren schon dabei, aber die mussten sich das anhören, was gemacht wurde. Natürlich, die hatten ihre Abgeordneten da, aber ihnen wurde diktiert, was dahinter stand. Das ist also kein Vertrag von Versailles, sondern ein Diktat von Versailles. Ganz eindeutig. Denn ein Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen und ich bezweifle, dass das Deutschland gemacht hat damals. Und deshalb ist auch hier wieder dieses Thema des Diktates hier offenbar auch eine ganz wichtige Grundlage. Deshalb finde ich das interessant, dass man hier geschichtlich einen solchen Ort gewählt hat.
Also, ich komme noch mal zurück zu dem russischen Erdgas und Öl, das man eigentlich nicht haben will, aber braucht. Die zerbrechen sich die Köpfe, welchen Weg sie am besten finden, sagen aber gleichzeitig, wir brauchen noch mehr Sanktionen gegen gegen Russland. Und man berät, was man da so alles machen könnte. Und es kommt ja ein sehr konstruktiver Vorschlag aus Thüringen. Also der hat jetzt mit Frankreich und Versailles im Moment nichts zu tun. Aber Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, der hat vorgestern, am Mittwoch war es schon, dass man am besten die Yachten der russischen Oligarchen einkassieren sollte und sie komplett zu einem anderen Zweck verwenden möge. Und wörtlich hat er in der Zeit gesagt, ja, ich sage gern, ich bin dafür, dass man die Luxusjachten der Oligarchen einkassiert und an Sea-Watch überträgt und damit Seenotrettung mit Oligarchenbooten vornimmt.
Naja, Bodo Ramelow, ich glaube, der ist bereit, alles zu sagen, nur um an diesem Hebel zu bleiben, denn er ist ja umstritten und widerrechtlich gewählt worden. Denn als diese große Wahl war beim letzten Mal bei der Landtagswahl in Thüringen, wurde ein anderer Mann von der FDP ja gewählt. Und dann hat man mit widerrechtlichen, wirklich queren Mitteln, als Frau Merkel abends sagte, das bleibt so nicht, dann müssen die nochmal wählen. Ich meine, wenn man unter solchen Bedingungen jetzt als Ministerpräsident arbeitet, dann wird man natürlich auch zu allem Systemischen sagen Ja und Amen.
Ich wollte eigentlich jetzt nicht über Herrn Ramelow diskutieren, sondern über die Art und Weise, was man da jetzt für Gedankengut in die Welt bringt. Und offenbar hat man in Großbritannien Herrn Ramelow zugehört, weil da hat man das schon gemacht. Da hat man ein Oligarchenflugzeug beschlagnahmt. Das ist die in Luxemburg registrierte Maschine vom Typ Bombardier Global 6500 gewesen, die dem russischen Ölmilliardär Eugene Schwidler gehören soll und die auf dem Flughafen Farnborough festgesetzt worden ist, hat jedenfalls der britische Verkehrsminister Shapps gesagt. Und so ist das wohl jetzt mit den Plänen, was man alles noch konfiszieren und an Sanktionen noch vornehmen könnte. Und das ist das eine eben, das sind neue Sanktionswünsche gegen Russland, andererseits eben die Energiearmut. Und es gibt jetzt verschiedene Leute, die sich in den freien Medien wie Tichy beispielsweise schon geäußert haben über diesen EU-Gipfel. Und er sagt, Deutschland steht als Verlierer schon so gut wie fest. Und er sagt gerade, was das ganze Thema Energieversorgung angeht, eben auch die Vorsätze von Herrn Habeck und Frau Baerbock, die ja schon eingeleitet waren, von Frau Merkel, nämlich zu sagen, wir setzen jetzt nur noch auf grüne Energie, wir machen die Energiewende, wir schalten alle AKWs ab, wir wollen eigentlich auch keine Kohle mehr und das Ganze ist einfach nicht zu machen.
Ja, das stimmt. Und das, was hier nochmal ganz mir wichtig einfällt zu dem Thema der Konfiszierung von Eigentum von Privatmenschen, die jetzt aus Russland kommen, das ist ja nicht Russland der Staat, sondern es wird von Privatmenschen, man nennt sie denn Oligarchen, das wäre dann so etwas wie irgendwelche Reichen, wie die Quanz von BMW beispielsweise, die jetzt dort unten leben in Bad Homburg oder irgendwo. Also das sind für mich vergleichbare Größenordnungen. Und wenn man solche Spiele spielt gegenüber einem Staat, dass beispielsweise England oder Deutschland privates Eigentum von Staatsbürgern in Russland konfisziert, enteignet, ich meine, dann liegt es ja auf der Hand, wenn ich überlege, wie viele deutsche Unternehmer, das sind ja auch private, eine AG oder eine GmbH ist nichts anderes als eine Person, nur juristisch statt natürlich. Und jetzt könnte man natürlich im Gegenzug diese Dinge auch alle enteignen, wenn sie zum Beispiel dort vor Ort ansässig sind. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Milliarden an Investitionen in Russland von deutschen Personen investiert wurden, die dann im Gegenzug natürlich auch konfisziert werden können. Ich frage mich manchmal, ob man sich wirklich darüber im Klaren ist, welche Türen man da jedes Mal aufstößt.
Ja, also Tichy sagt auf jeden Fall, ich will noch mal hier auf Versailles kommen, auf das, was sich da jetzt abspielt und welche Rolle Deutschland innehat. Also es heißt hier, Gerhard Schröder, Angela Merkel, die haben sich ja in die Energieabhängigkeit von Russland begeben. Und deswegen könne also kein Energieembargo gegen Russland von Deutschland unterstützt werden. Oder besser gesagt heißt es hier nur unter dem Risiko der unmittelbaren und fundamentalen Schädigung der eigenen Wirtschaft. Und damit hätten Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi sozusagen ein Druckmittel in der Hand. Für sie sei die Gelegenheit jetzt günstig, die alten Bedingungen, unter denen Helmut Kohl einst der Währungsunion zustimmte, endgültig abzuschaffen. Weiter heißt es, vermutlich wird der argumentative Hebel, wegen euch können wir Russland nicht strenger sanktionieren, also sperrt euch gefälligst nicht, auch noch auf anderen Ebenen funktionieren. Zumindest wird die Bundesregierung nun die für sie besonders peinliche Einstufung der Kernenergie als klimaschützend und damit EU-förderungswürdig erst recht nicht mehr verhindern können. Und Macron, heißt es, kann Scholz auf dessen Klagen über Deutschlands Bedarf an russischem Gas stets antworten, was musstet ihr auch unbedingt aus der Atomkraft aussteigen?
Ja, braucht man nicht wirklich kommentieren, spricht für sich selbst, das ist der Irrsinn des momentan der Zeitqualität.
Ja, beschließt einen Rat und es werde nichts draus, fasst einen Plan und er kommt nicht zustande. So wird es bei Jesaja, ich glaube auch Jesaja 8 beschrieben, wenn es um die finalen Tage in dieser Transformationszeit geht. Andreas, du hast neue Informationen von einem deiner Whistleblower bekommen. Auch gestern hatten wir wieder überlegt, wollen wir einen Sonderpodcast aufnehmen oder nicht, als die reinkamen, denn sie sind sehr brisant. Wir haben uns aber dafür entschieden, es nicht zu tun, weil es genügt, wenn wir wirklich bei diesen drei Sendungen in der Woche die Dinge zusammenfassen und ansonsten euch in Ruhe lassen mit diesen Dingen, die aber doch hier sich ereignen und wahrgenommen werden wollen und auch sollen. Also es heißt, dass jetzt doch die Dinge, die geplant waren für die nächsten Jahre, merkwürdigerweise in rasendem Tempo umgesetzt werden.
Ja, es gibt mehrere Faktoren und das war auch der Grund, warum wir jetzt überlegt haben, ob wir einen Sonderpodcast machen. Wenn es ganz dringende Sachen sind, würden wir es natürlich weitermachen. Also da könnt ihr euch auf uns verlassen. Aber es bringt nichts, wenn wir neue Informationen haben, gegen die man gar nichts tun kann, die ja einfach nur dann mehr oder weniger der Verunsicherung dann beiträgt. Und das bringt uns ja nicht weiter. Also wir hatten gerade vor kurzem bekommen, vor ein paar Tagen, dass jetzt der Beta-Status des Alarmsystems für die Logistik in Gang gesetzt wurde. Das ist schon ein ziemlich heikles Ding und man rechnet wirklich bis Ende des ersten Quartals, Anfang des zweiten Quartals. Das liegt also unmittelbar bevor. Noch ein großes Event, möchte ich mal sagen, die dann eventuell auf Alarmstufe Rot umschaltet. Aber das ist erst einmal nur so, wobei wir noch nicht wissen genau, was es sein soll. Und das weiß man in den Ministerien offenbar auch nicht. Das ist alles noch tief verpackt. Also, es passiert momentan alles rasend schnell. Was sind an neuen Informationen jetzt aus den Ministerien rausgesickert? Erstens, die Pkw-Maut, die wird definitiv kommen für alle Fahrzeuge. Und diese Pkw-Maut?
Ja, ich muss ganz kurz fragen. Ich meine, die ist ja immer wieder Thema gewesen unter den unterschiedlichsten Verkehrsministern des Bundes. Warum denn ausgerechnet jetzt?
Ja, weil man damit natürlich die Menschen wunderbar kontrollieren kann. Es geht ja immer nur noch um die künstliche Intelligenz und die Totalkontrolle. Und die Frage beantwortet sich damit nämlich jetzt. Wenn die Pkw-Maut nämlich jetzt kommt, dann wird diese Maut abgerechnet über ein Tracking der Covid-Pass-App beziehungsweise einer Schnittstelle. Das heißt also, wer also keinen Covid-Pass hat, der kann auch mit seinem Auto nicht fahren, weil seine Maut gar nicht kalkulierbar wird. Also das scheint beschlossen zu sein. Genauso wie ein generelles Tempolimit, das wird dann wieder auf Zeit genannt werden, aber wir wissen, was es bedeutet, wenn man sagt, das ist nur zeitlich. Diese Zeit wird nie aufgehoben. Das ist wie der Lockdown, der wird auch nie richtig aufgehoben. Und wenn nur kurzfristig, wenn die Rechte schon wieder so umgebaut sind, dass man sie jederzeit per Knopfdruck wieder in Gang setzen kann. Was auch beschlossen ist, ist die Priorisierung der Zuteilung von Energie. Das bedeutet, es gibt hier ein KRITIS-System, KRITIS. Das heißt also, nach diesem System wird die Priorisierung von Energiezuteilungen stattfinden. Weiterhin, es wird ein Verbot bzw. Einschränkungen geben von Inlandsflügen. Also Inlandsflüge mit Flugzeugen sollen verboten, aber mindestens eingeschränkt werden.
Ja, das ist ja eigentlich schon länger auch oder hat sich abgezeichnet. Klar war es noch nicht, aber es hat sich mit den Aussagen von Frau Baerbock, von Herrn Habeck, den Grünen insgesamt abgezeichnet, auch Steffi Lemke, dass man praktisch das Reisen sehr uninteressant machen möchte, teuer machen möchte. Und da kommt jetzt die Ukraine-Krise natürlich wie gerufen.
Klar. Und dann wird man natürlich auch versuchen, die ganzen Einschränkungen der Pkw-Fahrten noch massiv zu erhöhen. Das heißt, dass niemand mehr mit dem Auto fahren will oder kann, entweder über zu teuren Sprit, weil er sich den Sprit gar nicht mehr leisten kann. Zweitens, weil er eben halt diese Covid-App hat. Die braucht er nämlich, um da überhaupt seine Maut finanzieren zu können. Ja, oder vielleicht auch über Strom oder sonstige Dinge.
Aber Andreas, wenn du jetzt sagst, die Maut wird erfasst oder die Mautgebühr in Abstimmung, in digitaler Abstimmung mit dem Impfpass. Ein Covid-Pass ist ja ein Impfpass. Heißt das denn dann, dass Ungeimpfte nicht mehr fahren können?
Das wäre dann theoretisch die logische Konsequenz. Aber die Frage ist, dass diese Covid-App natürlich einen Multifakt so ist es richtig. Das bedeutet also die gesamte Krankheitsgeschichte, die Krankenversicherungsdaten, alle möglichen Daten, Beruf und so weiter, also alle Details werden dort drin sein.
Ja, und das ist immer wieder wichtig zu sagen. Die Zeitungen, die Portale, die Fernsehsendungen, die Radiosendungen sind voll im Moment nur noch mit einem Thema. Das ist Ukraine-Russland. Wir hören jetzt diese Informationen, das heißt Stikum, klammheimlich, werden aber in Sachen Mikrobe bzw. digitale Identität die Dinge festgezurrt. Jetzt nächste Woche geht es im Bundestag um eine Impfpflicht in Deutschland. Andreas, und hast du es gesehen? Dann können wir sagen, dass im April die Welt völlig anders aussieht und keiner hat es gemerkt.
Richtig, wobei die Impfpflicht dann natürlich jetzt erstmal noch nicht eingeführt wird, sondern das wird dann erst im Herbst kommen wahrscheinlich. Und das passt natürlich alles gut dazu, nämlich das Tempolimit und diese Priorisierung der Energie, Verbot von Inlandsflügen, Einschränkung von Pkw-Fahrten, Downsizing der Industrie, das finde ich auch sehr wichtig. Der Staat legt also fest, welche Industrie wichtig ist und welche nicht. Man kann damit ganze Industriezweige auf Knopfdruck mehr oder weniger stoppen.
Also Downsizing heißt in diesem Fall runterfahren. Ja. Runterfahren von verschiedenen Industriezweigen, was ja eigentlich schon passiert.
Richtig, das findet ja auch eigentlich schon statt. Das heißt, es geht hier nach wie vor immer noch um die Deindustrialisierung. Was man freiwillig zusätzlich noch machen will, ist, dass man appelliert an die Energieeinsparung, Senkung der Raumtemperatur. Unser ehemaliger Bundespräsident Gauck hat ja schon gesagt, dann muss man schon mal für den Frieden frieren. Und das tut auch mal ganz gut, da mal eben halt die Härte des Lebens mal kennenzulernen. Und so gut kann es nicht weitergehen. Also ich meine, wenn es um Frieren geht, da geht es jetzt nicht mehr um irgendeinen Luxus eines Fahrzeugs, mit welchen Felgen das Ding ausgestattet wird, sondern es geht hier um wirkliche Grundbedürfnisse auch des Überlebens. Ich finde das wirklich extrem despektierlich gegenüber den Menschen.
Zynisch. Es ist, aus meiner Sicht ist es zynisch und es zeigt ja etwas ganz deutlich. Während man von einer Regierung erwartet, dass Probleme gemeinsam gestemmt werden, dass man auch sagt, okay, stellt euch darauf ein, es kann ein bisschen heftiger werden, aber wir tun alles, damit wir diese Krise gemeinsam bewältigen. Stattdessen kommen hier ignorante Äußerungen nach dem Motto, tja, habt ihr Pech gehabt, liebe Leute. Dann wisst ihr mal, was es heißt zu frieren, aber dann könnt ihr euch damit trösten, ihr tut es für den Frieden.
Ja, und dieses freiwillige Appellieren an die Energieeinsparung und Senkung der Raumtemperatur ist natürlich nicht wirklich ganz korrekt, die Freiwilligkeit, denn es wird sich wahrscheinlich gar keiner mehr leisten können. Und aus diesem Grunde kann man das dann schon mal so raushauen, mal eben, was der Herr Gauck da macht. Es ist wirklich unfassbar. Also, dazu wird es mehrere Gesetzespakete übrigens geben, das steht auch schon fest, die wieder mal zeitlich befristet sein sollen, aber immer verlängert werden können. Wir wissen, worauf das hinausführt. Also Achtung, es werden übrigens dazu analog der Inzidenzwerte, wo gerade heute Herr Lauterbach gesagt hatte, als er gefragt wurde nach den Inzidenzwerten, dass die überhaupt keine Rolle spielen. Wir brauchen keine Inzidenzwerte, die machen medizinisch überhaupt keinen Sinn, sondern wir müssen haben die Krankheitsverläufe und wir müssen haben die Belegung der Betten. Interessant, das Gegenteil von dem, was er die ganzen Jahre erzählt hat. Aber in diesen Jahren sind entsprechend genügend Unternehmen in die Pleite getrieben worden. Wohl dem, wenn ein Plan aufgeht. Okay, es werden also analog der Inzidenz jetzt neue Kennzahlen eingeführt im Rahmen dieser neuen Struktur. Und das sind dann zum Beispiel Möglichkeiten wie Tages- oder Wochenverbrauchswerte von Energie, zum Beispiel wie Öl, Gas, Strom. Das könnten auch die Füllstände von Gas sein und so weiter. Das sind dann die neuen Inzidenzwerte, die dann auf Energie abgestimmt werden, um dann zu sagen, okay, Autofahren wird eingestellt, Flugzeuge bleiben auf dem Boden und. Also hier ist schon eine Planung im Gang und ich glaube, das reicht auch jetzt für diese erste Phase jetzt hier von dem, was wir da gehört haben. Das kommt wohlgemerkt aus den Ministerien und den entsprechenden Experten selbst. Das kommt nicht von uns oder von irgendwelchen Krautern, sondern von den Leuten, die dort involviert sind in den Bearbeitungen und es selbst nur unter schwersten Gewissensbissen machen und froh sind, auch wenn sie ihr Gewissen manchmal ein bisschen dann erleichtern können, dass wir das hier vortragen können.
Ja, es ist eigentlich unfassbar, weil es ist der Vorsatz zur Destabilisierung der Wirtschaft, auch zur Verelendung und damit eigentlich der Vorsatz zum Zusammenbruch. So anders kann man es ja gar nicht mehr deuten. Und wenn ich dann hier sehe, dass zum Beispiel, das meldet Microsoft News, die melden oder Nachrichten, dass als Reaktion auf den Krieg Russlands in der Ukraine die Unionsfraktion, also CDU/CSU im Bundestag, einen totalen Stopp des Gasbezugs auch über die Pipeline Nord Stream 1 fordert. Es heißt, und zwar sagt das Friedrich Merz persönlich, dies würde eine neue Qualität in den Sanktionen bedeuten. Angesichts der massiven Kriegsverbrechen Russlands sei eine solche Eskalation notwendig. Wörtlich sagt Merz, das ist eine Einschränkung der Gasversorgung der Bundesrepublik Deutschland. Und er sagt, wir sind der Meinung, dass wir das akzeptieren müssten, angesichts der Lage, die dort entstanden ist. Und dann sagt er, es gebe ja noch weitere Pipeline-Systeme aus Russland, um die Gasversorgung Deutschlands sicherzustellen.
Ja, es spielen wirklich irgendwie alle mit. Wie sehr wünschte ich mir in der Politik, und zwar nicht nur in der Opposition, es gibt ja nur noch eine Oppositionspartei in der Bundesrepublik Deutschland, die in Blau firmiert, das muss man ganz eindeutig sagen. Und das ist nicht, dass ich mich dafür stark mache, weil ich die Parteiendemokratie sowieso ablege. Aber ich wünsche mir eigentlich eines Rückgrat erprobte Politiker mit Eiern, die auch sich einfach mal trauen zu sagen, verdammt, es reicht. Dann wünsche ich mir natürlich solche rückgratserprobten Menschen auch unter den Journalisten, die das dann auch veröffentlichen, damit die Leute sich wirklich mal ein Bild machen können. Hier ist eine eindeutige Eindampfung der Sinneswahrnehmung, nur zielorientiert. Die Scheuklappen werden vorne immer enger geschnallt für die Menschen. Es gibt nur noch ein Feindbild und das bezieht sich mittlerweile nur noch auf Putin, also auf eine Person weltweit, die angeblich schuld ist an allen Verwerfungen. Völlig absurd, denn wenn man sich mit den komplexen Strukturen auseinandersetzt, warum und wieso sind diese Zusammenhänge alle so, dann ist das weitaus leichter zu erkennen und dann lassen sich die Scheuklappen relativ schnell wegsprengen.
Ja, also ich meine, dann hätte man vielleicht auch mal ein bisschen früher erkennen müssen, wie böse der Iwan ist. Es wurde zwar immer gehetzt, aber alle haben Geschäfte mit Russland gemacht. Viele Unternehmen, die in Russland ansässig sind, aus dem Westen, haben jetzt dann das Land verlassen. Aber wenn man so sieht, ich habe da gerade wieder eine Liste gesehen, die niederländische Brauerei Heineken, der Fernsehsender Discovery, alle sind sie jetzt raus aus Russland. Ferrari geht raus aus Russland, die Universal Music Group und so weiter und so fort. Ich meine, die sind ja alle da drin gewesen und haben mit dem bösen Russen Geschäfte gemacht. Da muss man sich ja mal fragen. Und Deutschland bekommt immer noch und Europa ja auch Gas und Öl aus Russland. Und jetzt ringt man darum, ja, vielleicht hat man auch das alles nicht beachtet oder vielleicht hat man auch im Vorhinein nicht erkennen können, wie dramatisch die Lage werden wird. Die USA haben ja als Reaktion auf die russischen Angriffe in der Ostukraine zunächst, hatten ja ein Importverbot ausgesprochen für Öl aus Russland. Und auch Großbritannien will seine Ölimporte aus Russland zuerst bis Jahresende senken und dann gar kein Öl mehr von dort importieren. Und Dann hat sich jetzt auch zu diesem ganzen Fall Robert Habeck zu Wort gemeldet. Als Superminister ist er ja dafür auch zuständig, aber er ist eben auch Klimaminister. Und er sagt, neben einem Importstopp für russische Energie durch Deutschland bestehe aber auch die Möglichkeit, dass Russland als Reaktion auf die verhängten Sanktionen den Export von Gas, Öl und Kohle stoppt. Nichts ist ausgeschlossen, hat er gesagt im ARD-Brennpunkt am Dienstagabend. Er halte ein Energieembargo von russischer Seite zwar nicht für vernünftig, auch nicht für realistisch, aber im Kreml regiere ja offensichtlich nicht mehr die Vernunft und dort würden also Emotionen die Entscheidungen leiten. Und deswegen wisse man ja nie, was passiert. Und vielleicht noch Olaf Scholz, der möchte erstmal keinen Boykott. Der sieht keine Möglichkeit für einen sofortigen Boykott russischer Energielieferungen. Die USA seien Exporteur von Gas und Öl, was man für Europa insgesamt nicht sagen könne, sagte Scholz in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit anderen Premiers. Und er sagte, deshalb sind die Dinge, die getan werden können, auch unterschiedlich. Also es sieht für Deutschland echt so aus, als ob man da in einer Klemme ist.
Ja, es ist wirklich schwer, sowas zu kommentieren, weil so wirklich alles, aber auch wirklich restlos alles ins Gegenteil verkehrt wird, was von dem, was da eigentlich ist. Also ich bin wirklich immer wieder fassungslos. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Agenda von heute nicht, die du jetzt hier genau hast, aber hast du das noch mit reingenommen mit dem Putin, dass er gesagt hat, dass er eventuell Unternehmen verstaatlicht und enteignet, kommt noch. Okay, weil das passt dann nämlich jetzt sehr gut rein in diese ganze Geschichte. Ja, also es steht einem wirklich hier manchmal wirklich bis ganz oben, wenn man das hört, wenn man dann sagt, dass die russische Politik offenbar nur emotionsgeladen ist und die westliche Welt sachlich fundiert und durchdacht in Ruhe. Und ich denke, das gibt's doch alles gar nicht. Am 17. Dezember hat Russland der NATO, den USA, ein Papier zur Verfügung gestellt, um wirklich diesen Krieg zu verhindern, in aller Form. Und wie ist man mit denen umgegangen? Es wurde sachlich so viel an Informationen, was ich an sachlichen Berichten, Artikeln, Studien und so weiter gelesen habe in den letzten Monaten, das ist unfassbar. Und wenn ich jetzt mir ansehe, wie momentan die westliche Welt, also ich schäme mich manchmal dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich selber zu dieser Gruppe gehöre, was hier abgeliefert wird, das sind reine Emotionen, es ist reine Propaganda und es ist Hass und Hetze. Nichts auf Frieden. Und wenn ich mir die Boulevardblätter und die Tagespresse angucke, dann kommt mir das Essen wieder hoch, weil ich einfach sehe, das erinnert mich an schlimmste Zeiten, wo man genau mit diesen Methoden eben halt auch die Menschen gestürmt hat.
Uiuiui. Herr Popp hat seine Meinung kundgetan. Ich gebe dir deine Tropfen und dann geht ich. Wir kommen mal gleich zu der Meldung, die du hier angesprochen hast. Nämlich, wir dürfen ja keine Russia Today-Meldungen hier bringen und auch keine Sputnik-Nachrichten. Hat uns zwar explizit niemand verboten, aber wir halten uns sogar hier an alle Vorschriften, damit wir sicher sind. Aber es gibt ja noch andere russische Medien, die jetzt nicht direkt als staatliche Medien bezeichnet werden und auch nicht unter diese Sanktion fallen, die EU ausgesprochen hat. Und das ist jetzt hier zum Beispiel Zagrad TV. Und da heißt es eben genau, was du gesagt hast, dass westliche Unternehmen, die sich jetzt aus Russland verabschieden, aus Russland fliehen, so ist das hier ausgedrückt, die könnten ihre Vermögenswerte in dem Land, also in Russland, verlieren. Und Wladimir Putin, der russische Präsident, hat jetzt eine letzte Warnung ausgesprochen, wörtlich, wir werden eine externe Verwaltung einführen. Und er forderte die Behörden auf die ausländischen Unternehmen, auf diesen Austritt, aus diese Flucht, entschlossen zu reagieren und sagte, dass die externe Verwaltung von aufgegebenen ausländischen Geschäften und Fabriken eine angemessene Antwort auf den politischen Schritt des ausländischen Kapitals sein könnte. Die Idee, eine externe Führung für Unternehmen einzuführen, die von ausländischen Unternehmen geschlossen wurden, wurde bereits früher vom russischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung geäußert. Und da wurde vorgeschlagen, eine solche Maßnahme auf die Vermögenswerte von Unternehmen anzuwenden, wenn diese zumindest 25% in ausländischem Besitz sind. Und hier wird es kommentiert, dass dies eine Lehre wäre für ausländische Unternehmen, die noch keine Zeit hatten, den russischen Markt zu verlassen. Gleichzeitig würde es aber erlauben, Arbeitsplätze zu erhalten. Andreas, wie würdest du das denn einordnen?
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist die logische Gegenkonsequenz. Das ist der rückschlagende Pendel. Wenn man privaten Personen zum Beispiel ein Schiff enteignet, und es geht jetzt gar nicht darum, was es ist, sondern einer privaten Person wird ein Gegenstand enteignet im westlichen Ausland, wie zum Beispiel einer Yacht, die dann eben halt zugeführt wird, um beispielsweise Menschen zu schleusen, also um sie Schleusern zuzuführen. So, und auf der anderen Seite ist es dann logisch, wenn dann beispielsweise eine russische Regierung sagt, auch um die Arbeitsplätze zu halten, ich finde interessant, dass das da gerade noch mal reingebracht wird als wichtiges Argument, dass man dann im Gegenzug natürlich auch das Auslandsvermögen in Russland dann enteignet. Das ist doch das Gleiche in Grün. Das Grundsätzliche, dass der Staat reingeht und versucht, die Unternehmen zu halten, dass sie nicht untergehen, um die Arbeitsplätze zu erhalten, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber das ist dasselbe, was der Westen genauso macht im Rahmen der Corona-Krise, dass Unternehmen, die eigentlich zahlungsunfähig sind oder sagen wir zumindest überschuldet sind. Früher gab es ja den Begriff von Überschuldung und es gab den Begriff von Bankrott, dass man eben halt zahlungsunfähig war. Heute nennt man das ja alles nur noch Insolvenz. Das ist ja alles ein verschleiernder Begriff, um es möglichst nicht klar zu artikulieren. Klare Vokabeln, deutliche, saubere Vokabelnutzung ist nicht gewünscht. Und hier geht es darum, dass man hier an dieser Stelle offenbar von russischer Seite dann den ausländischen Unternehmen, ja, ich sag mal, das Eigentum entnimmt. Und da wird ein Aufschrei des Westens natürlich kommen. Aber eine Firma Heineken oder eine Firma VW ist nichts anderes als eine Privatperson in Russland. Auch wenn sie juristischer Natur ist, weil sie zum Beispiel eine Gesellschaftsform hat.
Ja, und jetzt muss man sich fragen, wem schaden eigentlich die Sanktionen, die der Westen ja in großem Umfang schon seit Wochen jetzt gegen Russland verhängt und Russland bislang, bis vor 2 Tagen, mehr oder weniger keine Antwort gegeben hat. Aber jetzt kommen die Antworten eben, also was wir gerade besprochen haben, dass dann die Firmen sozusagen einfach mal mit übernommen werden, die westlichen in Russland. Das ist die eine Antwort. Herr Lavrov, der Außenminister, der hat sich aus Russland, der hat sich auch gemeldet zum Thema, wie wird denn Russland diese ganzen Sanktionen des Westens verarbeiten und verkraften können? Und dann hat er geantwortet, was den Zustand der Wirtschaft der Russischen Föderation betrifft, so werden wir uns selbst darum kümmern. Der Präsident kümmert sich darum. Unsere Regierung kümmert sich darum. Wir haben im Laufe unserer Geschichte immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Wir werden uns keine Illusionen machen darüber, dass der Westen, wenn er von seinen Werten spricht, an seine Beschwörungsformeln glaubt. Und wir werden uns keine Illusionen darüber machen, dass der Westen jeden Moment seine eigenen Werte verraten wird, wo man gesehen hat, dass das Recht auf Privateigentum mit einem Fingerschnippen mit Füßen getreten worden war. Da geht er ja auch noch auf andere Dinge ein, die in Deutschland auch unter anderem passieren und auch vorgeschlagen werden, was Enteignungen angeht. Und er sagt, ich versichere Ihnen, wir werden es schaffen, wir werden es auf jeden Fall schaffen und wir werden alles tun, damit wir in den Bereichen unseres Lebens, die für unser Volk entscheidend sind, nicht mehr vom Westen abhängig sind. Also das sind markige Worte, selbstbewusste Worte, die ich mir so von westlichen Politikern auch mal wünschen würde, vor allem, dass es dann auch darum geht, das Volk eben sicher zu machen. Deswegen, Andreas, wundert es ja eigentlich nicht, dass die Meldung jetzt gerade erschienen ist, dass Wladimir Putin beim WEF rausgeflogen ist. Also die wollen ihn in Davos nicht mehr sehen. Und das machen sie fest an dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Und die Beziehungen zu Russland sind samt und sonders eingefroren worden, Man erklärte dort in Davos, es werde bei keiner Aktivität mit einer sanktionierten Person oder Institution zusammenarbeiten. Und gerade letztes Jahr hatte Putin ja noch an einem virtuellen Treffen teilgenommen. Und das ist jetzt erstmal alles aus. Keine Aktivitäten, keine Treffen, keinen Austausch mehr. Jetzt gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, der Putin, der war ja auch immer beim WEF und vielleicht sogar bei den Young Leaders mal dabei früher. Und der gehört jetzt dazu. Aber wenn jetzt so etwas veröffentlicht wird, wie ordnest du das ein? Gehört das vielleicht auch zum Gesamtspiel, zu dem Putin gehören könnte? Oder ist da einer aus der Reihe getanzt?
Naja, ich denke mal schon, dass es das Letzte ist, dass er aus der Reihe getanzt ist. Putin wird natürlich die Kontakte gehabt haben zum WEF, wie es sich auch gehört. Und das, was hier stattfindet, ist halt die ganz normale, typische westliche Doppelmoral. Also man stelle sich vor, man hätte im Rahmen des Libyen-Konfliktes, Libyen heißt es, habe ich mir von dir erklären lassen, nicht Libyen und nicht Libyen, sondern Libyen. Das wusste ich nämlich nicht. Und dass in diesem Libyen-Konflikt man jetzt den amerikanischen Präsidenten aus einem solchen WEF-Treffen in Davos ausgeladen hätte oder aufgrund der Inszenierung beispielsweise des Jugoslawienkrieges, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Oder Afghanistan, wo so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Oder der Irak-Einmarsch, wo so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und unter Obama beispielsweise Unmengen an Menschen alleine durch Drohnenangriffe mehr oder weniger ermordet wurden. Ich stelle mir vor, dass man diese Maßstäbe zugrunde gelegt hätte, dann wäre wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren kein amerikanischer Präsident jemals beim WEF gewesen. Aber so lange gibt es den Laden ja noch gar nicht. Gibt es ja erst seit Anfang der 70er Jahre. Aber seitdem hätte dann wahrscheinlich kein amerikanischer Politiker jemals da sein dürfen. Das ist das, was ich so verwerflich finde, einfach mal zu hinterfragen, wie wäre es denn, wenn es andersrum wäre?
Ja, diese Fragen sollte man sich auch immer stellen, um vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel auf die Themen zu bekommen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die Maria Sacharowa, die hat sich in einer Rede an die europäischen Völker gewandt, und zwar oder auch an die Regierungen Europas. Und sie hat ausführlich die jahrelangen Warnungen Russlands und übrigens auch Chinas vor den US-Biowaffenlaboren zitiert, die es ja in Georgien nachgewiesenermaßen gibt, in der Ukraine und auch in anderen Ländern. Sie hat über die Sanktionen gesprochen. Sie hat auch über die aktuelle Lage in der Ukraine gesprochen. Und Thomas Röper vom Antispiegel, der hat diese Rede zum Teil schon übersetzt und bringt einige Zitate, dass viele europäische Regierungen ihre Bürger ermutigen, als Freiwillige in der Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Und einige Staaten, in denen es den eigenen Bürgern gesetzlich verboten ist, bei Streitkräften anderer Länder zu dienen, haben dazu sogar extra die Gesetze geändert. Und in dem Zusammenhang sagt Frau Sacharowa wörtlich, die schwierigen Covid-Jahre haben die wirtschaftlichen Beziehungen in vielerlei Hinsicht zerstört und viele Bevölkerungsgruppen, nicht Menschen, ganze Bevölkerungsgruppen, haben die durch die Pandemie verursachte Wirtschaftskrise gerade so überlebt. Ihr habt das jetzt mit Sanktionen verschärft, die euch, unabhängig davon, dass wir noch nicht einmal begonnen haben damit, globale Gegenmaßnahmen auszuarbeiten, bereits einen vernichtenden Schlag versetzt. Das habt ihr selbst getan. Unter diesen Bedingungen wird sich die Lage in euren Ländern dramatisch verschlechtern. Vor diesem Hintergrund ermutigt ihr Menschen, in den Krieg zu ziehen? Ihr lasst es zu, dass Europa so von der anderen Seite des Ozeans aus zerstört wird? Wann haltet ihr ein?
Ja, es ist wirklich ein Kampf, der da läuft. Und gerade wenn ich darüber nachdenke, ich hatte gestern mehrere Telefonate. Wir haben sehr viele auch Ukrainer in unserem Bekanntenkreis und sowohl aus der West- als auch aus der Ostukraine. Und gestern hatten wir mehrere Gespräche, ich unter anderem auch mit wirklich sehr nahestehenden Freunden. Und da wurde mir dann gestern auch erstmal klar, wie groß die Fluchtbewegung von Ukrainern auch nach Russland stattfindet. Das heißt, es sind Unmengen. Ich habe da also gerade mit einer Frau gesprochen gestern, die mir erzählte, dass ihre gesamte Verwandtschaft und viele tausend Menschen nach Russland geflohen sind aus der Ukraine. Und denen geht es dort ganz gut. Die haben dort alles aufgebaut, Aufnahmelager mit Wärme, mit Essen, mit Trinken, mit allem drum und dran und so weiter. Also das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Aber das, was jetzt gerade diese gute Dame dort sagt in Russland, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Zusammenhänge versuchen zu verstehen, was sind eigentlich die Ursachen. Deshalb haben wir ja gestern zum Beispiel ziemlich lange über diese ökonomische Perspektive auch zum Ukraine-Krieg gesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch versteht. Wem nutzt es eigentlich? Cui bono? Wer könnte eigentlich dahinter stehen? Das sind ja auch ganz wichtige Fragen.
Ja, und eben gerade kommt die Meldung, dass es ein Abschlusspapier auf Versailles gibt. Und also erstmal wird die Ukraine nicht in die EU aufgenommen, sondern es hieß lediglich, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehöre. Und da konnte man sich also nicht durchsetzen. Dann ist klar, dass man im Rahmen der europäischen Friedensfazilität tatsächlich Waffenlieferungen aufstockt. Und wie der EU-Außenbeauftragte mitteilte, Herr Borrell sei beim Gipfel eine Verständigung darüber absehbar, den Finanzrahmen aufzustocken um weitere 500 Millionen. Und jetzt kommt eine wirklich zunächst erstmal gute Nachricht. Es gibt kein Embargo gegen die russischen Energielieferungen. Ich weiß zwar nicht, wie Sie das erklären wollen. Auf der einen Seite ist er der Todfeind und auf der anderen Seite braucht man das Gas. Aber ganz sachlich steht es hier beim Tagesspiegel, ein Importstopp für russische Energielieferungen, wie es in Versailles etwa der lettische Regierungschef Karins forderte, ist vom Tisch vorerst. Bundeskanzler Scholz wandte sich in Versailles gegen ein solches Embargo mit dem Argument, dass die Auswirkungen der EU-Sanktionen nicht übermäßig auf die Europäer zurückschlagen dürfen. Statt eines sofortigen Embargos wird nun erwogen, ein Ende der Importe von Kohle und Öl aus Russland EU-weit für das Jahr 2027, also in 5 Jahren, anzupeilen. Die Lieferungen von russischem Gas sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission bereits innerhalb eines Jahres um 2/3 zurückgefahren werden.
Da muss man sich natürlich fragen, was würde jetzt passieren, wenn Russland sagen würde, das hängt nicht nur von euch ab mit dem Embargo, das hängt auch von uns ab. Wenn wir nämlich jetzt ein Embargo rausgeben und wir liefern kein Gas und kein Öl mehr, dann hat Europa ein Problem, bis 2027 einen solchen Plan zu vollziehen. Es ist für mich unglaublich, diese Überhebung, diese Überheblichkeit, diese Hybris, sich hinzustellen, wir bestimmen, wann Gas geliefert wird und wann nicht. Man vergisst dabei, dass auch noch ein anderer Player da ist. Und genau das ist eine wichtige Ursache, dass man versuchen muss zu verstehen, dass man auf Augenhöhe verhandeln muss mit dem sogenannten Gegner. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Menschen erkennen, was die Ursachen war, wenn da quasi sich Menschen erheben und den anderen mehr oder weniger über Jahrzehnte als Loser dastehen lassen und der dann irgendwann sagt, ich wehre mich dagegen. Das kann so wirklich nicht laufen. Was für mich auch wichtig ist, ist eines. Die sagt die EU, dass sie jetzt Waffen liefern will. Die EU kann ja eigentlich gar keine Waffen liefern, weil sie gar nicht rechtsfähig ist als Staat, selbst wenn sie Gelder zur Verfügung stellt für Waffen. Aber die Frage ist, wird die EU die Waffen zur Verfügung stellen oder machen das dann nationale Staaten, über die die EU das dann abwickelt? Und dann sind die Nationalstaaten in der Problematik, dass sie dann nämlich das Ganze verschieben wollen. Und da wird es dann natürlich kritisch. Wir haben das gesehen gerade vor einer Woche, als Polen gesagt hat, sie würden gerne der Ukraine Flugzeuge zur Verfügung stellen, alte MiG-29-Maschinen, haben gesagt, sie werden sie aber nicht selber in die Ukraine rüberfliegen, sondern wir fliegen sie nach Deutschland und zwar nach Ramstein. Das ist wahrscheinlich amerikanisches Hoheitsgebiet. Und dort auf diesem Flug, auf dieser Airbase der amerikanischen Armee, würden dann die Flugzeuge hingeliefert werden und die Amerikaner sollen sich dann über den Transport Gedanken machen, wie sie die denn da hinbekommen. Und daraufhin hat USA abgelehnt und hat gesagt, nein, da machen wir nicht mit, weil sie offenbar Angst haben, in einen direkten kriegerischen Eingriff mit reinzukommen, weil das würden sie eventuell nicht überleben. Aber Europa soll es dann machen. Und hier sieht man wieder diese Doppelmoral.
Also das heißt, du siehst durchaus die Gefahr, dass die jetzt da ganz selbstbewusst in Frankreich beschlossen haben, nee, das Gas und Öl und so weiter, das nehmen wir noch eine Weile, dass aber der russische Bär inzwischen wütend geworden ist und was anderes entscheidet.
Es ist nicht auszuschließen, die Russen sind krisenerprobt durch ihre Jahrhunderte. Das sind sie einfach. Und sie waren auch nie mittlerweile Leute, die gesagt haben, in den letzten Jahrhunderten, die Kriege angezettelt haben, abgesehen von Afghanistan, wo mal ein Problem war, vor 50 Jahren ungefähr, oder 40 Jahren. Aber unterm Strich gesehen war Russland in den kriegerischen Ereignissen eigentlich immer nur in der Verteidigungsebene unterwegs und nie in der Angriffsebene. Und jetzt können wir mal die amerikanische Geschichte dagegen stellen. Da sieht es anders aus.
Du hattest das mal irgendwann ausgerechnet. USA, wie viele Kriege haben die geführt und Russland? Ich glaube, bei Russland war es gar nichts, ne? Oder ganz wenig nur.
Ja gut, die Frage ist immer, was für den einen Krieg ist, ist für den anderen eben halt Freiheitskampf, also, oder Verteidigung. Das ist immer eine Frage der Sichtweise. Natürlich gab es auch intraspezifische Aggressionen, die von Russland auch ausgelaufen sind. Aber wenn man sich die Hintergründe ansieht, dann handelt es sich da im Normalfall immer nur um Grenzbereiche des eigenen Landes.
So, und dass der russische Bär jetzt wütend ist und ganz laut brummt, das sehen wir an der Liste von Waren, die jetzt von der russischen Regierung veröffentlicht wurde, Waren, deren Ausfuhr vorübergehend verboten ist. Und zwar sind das 200 Arten von Waren. Und da heißt es in einer Mitteilung von RIA Novosti, wie der Pressedienst des Kabinetts mitteilte, hat die Regierung eine Liste von Ausrüstungsgegenständen gebilligt, die zuvor aus Russland ausgeführt wurden und für die bis Ende 2022, also jetzt fürs ganze restliche Jahr, ein Ausfuhrverbot gilt. Die Liste umfasst technische, telekommunikative und medizinische Geräte, Fahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, elektrische Geräte. Insgesamt über 200 Artikel, darunter Eisenbahnwaggons, Lokomotiven, Container, Turbinen, Metall- und Steinbearbeitungsmaschinen, Monitore, Projektoren, Konsolen und Panels.
Ja, und das sind alles Geräte der physischen Ökonomie, also Computer zum Beispiel für Spekulationsarien an irgendwelchen Börsen sind interessanterweise nicht dabei. Daran erkennt man die Ausrichtung, dass Russland eine Ausrichtung hat in der Ökonomie, die Bedürfnisbefriedigung der Menschen eben halt zu gewährleisten, während andere auf der spekulativen Ebene unterwegs sind.
Ja, und die Ausfuhr dieser Waren wurde auf sämtliche Länder mit Ausnahme der Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion, Abchasiens und Südossetiens beschränkt. Die Genehmigungen für Ausfuhren in diese Länder werden dann vom Landwirtschaftsministerium und so weiter von den verschiedenen Ministerien erteilt. Aber jetzt kommt's, es gibt ja jetzt auch noch eine Liste russlandfeindlicher Länder. Dazu gehören Deutschland und USA und Kanada und ganz viele, die halt an den Sanktionen hier mit teilgenommen haben. Und jetzt gibt's hier auch noch mal eine Liste, die die Regierung jetzt veröffentlicht hat, nämlich was den Verkauf bestimmter Holzarten angeht. Die Liste der unfreundlichen Länder umfasst 48 Staaten und Gebiete, die nach der Einleitung dieser speziellen Militäroperation zur Entmilitarisierung der Ukraine antirussische Sanktionen verhängt haben, so steht es hier nochmal. Es ist also vorgesehen, dass eben auch verschiedene Holzarten für den Bau von Häusern, für den Bau von Möbeln, für den Bau von, was weiß ich, Eisenbahntrassen und so weiter jetzt nicht ausgeliefert werden. Dann hatten wir ja gerade schon den Punkt, Andreas, dass eben die Unternehmen, die aus Russland fliehen, ihre Vermögenswerte verlieren könnten. Dann hat Premierminister Mischustin eine Liste veröffentlicht, die die Ausfuhr ausländischer medizinischer Produkte aus Russland verbietet. Dabei soll es sich um Produkte handeln, die aus den Staaten, die sich den Sanktionen angeschlossen haben, geliefert wurden und sich nun in den Lagern der Importeure befinden oder die Zollverfahren durchlaufen. Und die Entscheidung der Regierung werde Engpässe aufgrund von restriktiven Maßnahmen unfreundlicher Staaten verhindern. Es gibt noch weitere Sanktionen jetzt von Seiten Russlands, Andreas, die fangen offenbar erst an aufzudrehen.
Ja, und was das bedeutet, das wird jetzt klar. Wir haben immer wieder davon gesprochen, wie groß die Verzahnung bei globalen ökonomischen Systemen ist. Die Infrastruktur ist extrem komplex und es ist wie ein Kartenhaus. Und wenn man da irgendwo eine Karte unten rauszieht, muss man einfach wissen, dass das ganze Haus dabei zusammenstürzen kann. Also man muss extrem vorsichtig, sensibel und wirklich auch nachhaltig denken, um zu überlegen, bevor man ein Schräubchen dreht. Die Chinesen haben übrigens den Vorteil, die machen das in ihrer Ökonomie und auch in ihrer Politik. Sie drehen kein Schräubchen, bevor sie nicht nachhaltig durchdacht haben, im Normalfall über mehrere Generationen, was das für Konsequenzen haben könnte. Und diese Ad-hoc-Situation, da irgendwo mit dem Brecheisen irgendwo rumzufuhrwerken und zu sagen, das kriegen die nicht mehr, das kriegen die nicht mehr, ohne sich über die Konsequenzen überhaupt Gedanken zu machen. Und das zeigt das momentane Niveau intellektuell, geistig auch der politischen Elite, die wir hier gerade in Europa vorzuweisen haben. Und man kann nur den Kopf schütteln, wenn man darüber nachdenkt, dass die Menschen in den Ländern in Europa dann das Nachsehen haben werden und keine Medikamente und die ganzen Dinge, die sie dringend brauchen, dann nicht mehr bekommen.
Ja, man darf ja auch die Lieferwege auch von China aus nicht unterschätzen. China, das mehr oder weniger stabil an der Seite Russlands steht.
Ja, das ist auch interessant. Wenn China jetzt stabil an der Seite Russlands steht, jetzt stellen wir uns mal vor, dass die westliche Welt alle Produkte made in China, jetzt sagen würden, wir boykottieren die, dann kann jeder Walmart dicht machen, abschließen. Da ist nämlich 100% der Ware, nahezu 100% made in China.
Ja, und aber nicht nur das eben, sondern jetzt kommen die Nachrichten nacheinander, dass natürlich auch was Nahrungsmittel, was Getreide, was Öle angeht, ein großer Engpass kommen muss. Denn durch den Krieg hat nicht nur Russland die Weizen- und Getreideexporte komplett gestoppt, sondern auch die Ukraine. Und das heißt mit anderen Worten, dass es auch eng wird in Sachen Lebensmittelsicherheit. Darüber haben wir natürlich auch schon öfter gesprochen. Aber ausschlaggebend ist jetzt eben auch die Tatsache, dass die Ukraine als entscheidende Weizenexportquelle durch die russische Invasion abgeschaltet wurde und die zukünftige Produktion des wichtigsten Lebensmittels Getreide bedroht ist. Und was das bedeutet, was die Preise angeht, das bekommen wir ja schon alles mit, jeder am eigenen Leib. Wir haben hier viele Zuschriften von euch. Vielen Dank immer wieder. Wir sind daran auch sehr interessiert. Wir veröffentlichen vieles davon. Aber zum Beispiel, was jetzt die Ukrainer angeht, da hat die Nachrichtenagentur Interfax gemeldet, dass die ukrainische Regierung Ausfuhrbeschränkungen für wichtige Lebensmittel wie den genannten Weizen, wie Mais, wie Geflügelfleisch und Sonnenblumenöl eingeführt hat. Und allein auf die Ukraine fallen 19% der Weizenimporte der EU und 13% der Importe von Ölsaaten. Zusammen mit Russland liefern die beiden landwirtschaftlichen Großmächte über ein Drittel des weltweiten Weizens und der Gerste sowie 17% des Mais und über 50% bei Sonnenblumenöl und Sonnenblumensamen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat daher Schockwellen durch zwei der wichtigsten Getreidemärkte der Welt geschickt und die Preise befinden sich auf Allzeithoch. In einigen Ländern wurde bereits gewarnt, dass dadurch Brot und andere Grundnahrungsmittel aus Getreide eben vom Speiseplan verschwinden könnten. Und auf EU-Ebene finden immer wieder Dringlichkeitssitzungen statt, in denen über die Möglichkeit wörtlich zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit in der EU beraten wird. So wurde beispielsweise die Zusammensetzung der Sachverständigengruppe der EU-Kommission für den europäischen Notfallplan für die Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit in Krisenzeiten, die im Rahmen der Ziele des Green Deal der EU-Kommission eingerichtet wurde, nun bestätigt. Und die erste Sitzung hat da auch schon stattgefunden. Man will eine Art Schutzschild für Lebensmittel eben aufbauen. Wie das funktioniert, ob das funktioniert, das wird man sehen. Das ist hier ein Bericht von Euractiv gewesen, den ich euch zu Gemüte geführt habe. Gerade kamen die Meldungen rein, Russland will Facebook verbieten. Auch das wird dann nochmal ein Thema für sich werden. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Ernährungssicherheit, Andreas. Wir haben gestern ein Schreiben bekommen von jemandem, der Kunde bei dem großen Fleischproduzenten Tönnies ist. Und dort wird mit einem Notfallplan, so nennen die das Papier, das sie an ihre Kunden rausgeschickt haben, wird in einem Notfallplan Alarm geschlagen. Und bei der Lebensmittelzeitung nennt man dies einen Brandbrief. Mit sofortiger Wirkung müssten die Preise angepasst und die Kontraktzeiten bis auf Widerruf geöffnet werden. Das heißt, es gibt keine Planungssicherheit mehr bei Fleischpreisen. Und der Tönnies Geschäftsführer, Frank Duffer heißt der Mann, hat seine Geschäftspartner in diesem Schreiben über die dramatischen Entwicklungen der letzten Woche in Kenntnis gesetzt. Bereits die Corona-Krise habe den Fleischsektor massiv getroffen und die Auswirkungen durch gestörte Lieferketten und Personalmangel seien weiterhin deutlich spürbar. Dass nun ein für uns alle zutiefst erschütternder Krieg in der Ukraine diese Situation nochmal massiv und unvorhergesehen derart verschärft hat, hätte niemand vorhersagen können. Für viele Betriebe gibt es jetzt eine Existenzbedrohung. Die gesamte Branche befinde sich in einem Umbruch. Die weltpolitischen Ereignisse führten zu einer wahren Kostenexplosion bei den deutschen Wurst- und Schinkenproduzenten. Die Not, steht da wörtlich drin, ist unübersehbar groß. Und natürlich werden die üblichen Auswirkungen genannt. Strom- und Gasverträge stehen unter Vorbehalt, Logistikkontrakte und das Brechen der Lieferketten und so weiter. Am Ende steht wirklich dann, wir haben dieses Schreiben selber auch vorliegen gehabt, das haben wir gestern Abend durchgearbeitet. Es steht in diesem Schreiben von diesem Großbetrieb Tönnies sinngemäß drin, dass die gesamte Branche vor dem Zusammenbruch steht.
Ja, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese gesamten Verbindungen der ökonomischen globalen Strukturen hier natürlich durchbrochen sind durch diesen Krieg, weil nämlich auch aus der Ukraine eben nicht mehr zum Beispiel die Hähnchenbrust kommt oder was Sie da, glaube ich, gesagt hatten. Das waren solche Sachen. Und man muss einfach wissen, dass die Ukrainer jetzt auch langsam merken, dass sie mehr oder weniger dieser Glitterwelt erlegen waren und drauf reingefallen sind des Westens. Viel versprochen, viel Vollmundigkeit und wenig halten. Man hat ihnen mehr oder weniger deutlich das Gefühl gegeben, sollte man es irgendein Problem geben, wir als EU stehen voll hinter euch, wir als NATO stehen voll hinter euch. Und jetzt passiert irgendwie nichts. Und man merkt, dass man regelrecht mehr ausgespalten wurde. Es wurden verschiedene Paramilitärs quasi mit unterstützt. Nazi-Gruppen mit SS-Zeichen und Hakenkreuzen auf den Helmen wurden mit unterstützt. Victoria Nuland beispielsweise ist abgebildet worden als Repräsentantin der USA mit solchen Menschen. Das ist ja eine unfassbare Entgleisung und nichts aus der Presse kommt in irgendeiner Form. Also das ist wirklich unfassbar. Und das wird immer deutlicher jetzt. Und abgesehen davon, es ist natürlich eine furchtbare Situation, dass jetzt dieser Fleischkonsum dadurch natürlich jetzt einbrechen wird, was natürlich auch wieder passt mit den Grundlagen des World Economic Forum, alles vegetarisch umzustellen. Übrigens ist das auch eine logische Konsequenz, wenn ich weiß, dass ich ein Vielfaches an Kilo Getreide verfüttern muss an ein Tier, um ein Kilo wieder zurückzubekommen, welches ich dann eben halt habe. Es ist günstiger, natürlich das Getreide selbst zu essen. Aber es sollte mit offenen Karten gespielt werden und nicht über diese Umwege ich sage mal, der Verwirrung der Menschen und dann gibt es einen Schuldigen, der heißt dann Putin und damit ist dann die Geschichte schon zu Ende. Das ist einfach erbärmlich.
Was in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen ist, aus meiner Sicht, ist einfach der Umstand, dass es Zeit wurde, dass die Massentierhaltung beendet wird. Und sie wird jetzt beendet. Wir sind keine Gegner, also wir sagen auch, wir essen hin und wieder auch gerne mal so etwas, aber wir sind hier auch mit den örtlichen Bauern in Verbindung und wer Fleisch essen will, der sollte immer versuchen, auf dem Wege weiterzugehen. Aber wir beobachten das ebenfalls, es wird eine vegetarische Zukunft werden. Wir sind dabei, wir machen mit, wir finden es auch richtig, aber wie du sagst, die Karten sind nicht offen, mit denen gespielt wird, sondern es wird, so wie Klaus Schwab es eben vorhergesagt hat, in seinem Buch The Great Reset, keine Verschwörungstheorie, sowohl das Buch existiert, als auch dieser Buchtitel und auch die Ziele. Alles ist darin beschrieben worden und er hat sicherlich dann auch nicht nur die Mikrobe gemeint, sondern einen exogenen Schock, der das Ganze dann weiter vorantreiben wird. Und es ist immer noch nicht damit getan. Russland legt richtig los, denn jetzt hat Russland angekündigt, dass die Düngemittelexporte in nicht befreundete Länder verboten werden. Und das heißt also, der russische Industrie- und Handelsminister Manturov hat gestern erklärt, Russland habe beschlossen, die Ausfuhr von Düngemitteln auszusetzen. Es gibt nichts mehr. Das heißt, kein Bauer, der darauf angewiesen ist, kann noch weitermachen. Und das geschieht natürlich jetzt noch zu einer Zeit, wo die Lebensmittelpreise sowieso schon Rekordhöhen erreichen und die Energiekosten und die europäischen Düngemittelhersteller jetzt schon eklatante Schwierigkeiten haben, vor der Frühjahrsanbausaison Nährstoffe zu produzieren, was dann das Risiko einer weltweiten Lebensmittelinflation weiter erhöht. Und Putin hat erklärt, mit diesem Exportverbot für Düngemittel, nur an die befeindeten Staaten natürlich, solle die Stabilität der inländischen Lebensmittelpreise in Russland gewährleistet werden. Dies ist ein weiteres Zeichen für den weltweit zunehmenden Protektionismus, da die Länder mit steigenden Lebensmittelpreisen zu kämpfen haben, heißt es hier. Putin sagte, dass sich die Düngermärkte verschlechtern, die Lebensmittel dadurch noch viel teurer würden und er fügte hinzu, dass Russland mit befreundeten Ländern Vereinbarungen über Düngemittel getroffen habe.
Ja, und das ist genau das, was jetzt auf uns zukommt. Denn wir haben mittlerweile eine Pflanzenkultur, die dermaßen verändert wurde, die ohne Düngemittel überhaupt nicht mehr richtig wachsen kann. Das ist auf der einen Seite das Ganze und auf der anderen Seite eben diese Abhängigkeit überhaupt von solchen politischen Strukturen. Wer hat eigentlich das Nachsehen? Frau Baerbock? Herr Habeck? Herr Scholz, kriegen die nichts mehr zu essen? Ich glaube, die brauchen sich keine Sorgen machen. Nein, es ist das Volk. Und das sind die wirklichen Ergebnisse eines Feudalismus, den man als Demokratie etikettiert hat.
Ja, und es geht noch weiter. Also Russland ist offenbar jetzt aufgebracht. Moskau erwägt wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen, um die Ausfuhr bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Länder außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion generell zu verbieten. Laut Interfax könnte Moskau eben vorübergehend die Getreideexporte auch in die Eurasische Wirtschaftsunion verbieten und Zuckerexporte in Länder außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion. Das wiederum könnte dazu führen, dass die Versorgung dieser Länder mit Lebensmitteln weiter zurückgeht und die Lebensmittelkosten abermals in die Höhe schnellen.
Ja, und ich glaube, wenn das erstmal erkannt wird und vor allem auch gefühlt wird, was es bedeutet, wenn plötzlich die Sachen nicht mehr rüberkommen, dann wird man erkennen, ob man eine physische Ökonomie hat, die dafür sorgt, dass die Menschen satt werden, Medikamente haben und ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen, oder ob es sich um eine spekulative Wirtschaft handelt, wo eine völlig überbevölkerte Gruppe von Menschen, ich denke an die Schweiz, ist nicht mehr in der Lage, sich alleine landwirtschaftlich sich zu ernähren. Das heißt, die können es nur noch mit Geld machen. Aber das Geld, das basiert meist auf der Basis von zwei großen Playern. Das sind die beiden Banken UBS und Credit Suisse, wobei UBS auch schon sehr stark chinesisch geprägt ist, denn die UBS Securities findet man in Shanghai. Also auch das sind schon wichtige Entwicklungen. Und so ist natürlich Europa in einer wirklich blöden Situation, erkennen zu müssen, wie dieser alte Spruch, dass man Geld nicht essen kann.
Ja, Andreas, wir sprechen ja hier, wir beide immer wieder so über die Weltlage nach dem Motto, rüstet euch und erschrecket. Und es ist alles sehr erschreckend. Ich bin übrigens froh darüber, dass wir schon seit 2 Jahren hier auch im Kanal mit euch gemeinsam das Gemüse anbauen gelernt haben und alle daran arbeiten, mehr und mehr in die Selbstversorgung zu gehen. Wie baut man Kartoffeln an, wie Tomaten und Gurken und so weiter. Auch da werden wir hier natürlich weitermachen. Und diejenigen, die schon länger hier im Kanal sind, die wissen das und die sind auch schon auf dem Laufenden. Denn es geht auch darum, dass man sowas trainieren muss, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat. Das heißt, wir werden in Mangelwirtschaft rutschen. Weltweit, also alle westlichen Länder werden davon mit betroffen sein. Und dementsprechend wichtig ist es eben, sich vorzubereiten. Andreas, wir haben es gerade gehört, der Wirtschaftskrieg tobt, natürlich der Krieg in der Ukraine, der Krieg West gegen Ost tobt. Und man fragt sich immer wieder, weil es ist ja ein Verwirrspiel. Welche Rolle spielen die USA? Welche Rolle spielt Russland? Welche Rolle spielt China wirklich? Welche Position hat Europa überhaupt? Werden die zerrieben jetzt zwischen diesen großen Weltmächten? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen versuchen, diese Dinge auf den Punkt zu bringen.
Ich versuche es. Also wenn man jetzt sieht, dass Russland, also Asien, ein Teil von Asien zumindest, ist ja eurasisch, und Europa mehr oder weniger in eine Struktur reinkommen, wo eine Aggression aufbaut. Das ist also eine Art Krieg, der vielleicht jetzt noch nicht militärisch durchgeführt wird, aber durchgeführt werden könnte. Das ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen. Und jetzt versuchen wir mal zu erkennen, ein Krieg auf der eurasischen Platte könnte zum Beispiel den USA ökonomisch sogar helfen und zugleich auch eines, nämlich die Konkurrenz ausschalten. Also das Geschehen mit der Ukraine kann man also auch ganz anders sehen. Ich versuche mal so ein paar Grundlagen zu bringen, damit man erkennt, was ist eigentlich die Ursache hier, weil man glaubt jetzt einfach irgendwo, jetzt ist Putin da und plötzlich geht nichts mehr und vorher war alles gut. Das war es definitiv nicht. Schon Anfang der 1980er Jahre hat man sich aufgrund der Wachstumsgrenzen, die hat man damals schon erkannt, es gab damals auf Club of Rome die Grenzen des Wachstums, ein ganz berühmtes Pamphlet, und da hat man sich dann aus USA für einen neuen makroökonomischen Weg entschieden, nämlich einen Umverteilungsfaktor des Weltvermögens wurde massiv forciert durch die Vereinigten Staaten und England natürlich, also United Kingdom. Das nannte man dann konservative Revolution oder einfach ausgedrückt nach mir die Sintflut. Also man führte dann zum Beispiel eine steuerliche Entlastung der Konzerne ein, die dadurch mehr investieren konnten und die Gütermenge aufblähen konnten. Also es geht darum, die Reichen sollten reicher werden auf Kosten der Armen, also völlig egal. Und wenn dann die Reichen reicher wurden und konnten mehr investieren, dann haben sie auch mehr Güter produziert aus den Geldern, welches sie brauchten für die Investition. Es wurde also quasi ein überhöhtes künstliches Waren- und Dienstleistungsangebot erzeugt. Und das ist natürlich auch ein gewisses Problem. Denn wenn diese Angebotsmenge krebsartig wächst, dann muss auch die Nachfrage entsprechend wachsen. Das ist wirklich wichtig, das zu erkennen. Also man führte dann zum Beispiel steuerliche Entlastungen für die Konzerne ein, die dadurch mehr investieren konnten. Und das ist wichtig. Und nun führte aber genau diese Umverteilung, die daraus kam, des Wohlstandes von fleißig nach reich. Also ganz wenige Reiche und immer mehr normale arbeitende Menschen mit immer weniger Einkommen. Und das führte zu einer rückgehenden Nachfrage, die die Investitionen der Konzerne dann ja sinnlos machen würde. Wie sollen die Reichen investieren, wenn das Zeug keiner kauft? Also eine Massenproduktion braucht dann auch eine Massennachfrage. Also machte man den Verbrauchern selbst die Schulden schmackhaft und trieb damals schon so die Menschen in die auch heute bekannte Schuldenspirale.
Das ging dann los mit Kreditkarten oder mit junge Leute, die ein eigenes Handy haben und Verträge abschließen mit den Telekommunikationsunternehmen und die Dinger natürlich nicht bezahlen können und schon früh in jungen Jahren verschuldet sind.
Genau, man hat den Leuten gesagt, warum nicht heute schon genießen, was du dir sonst erst leisten könntest in 5 Jahren, wenn Auto. Du das Geld zusammengespart hast. Mhm. Kauf dir doch heute, genieß dein Auto. Heute zahlt das dann schon ab und dann ist die Welt in Ordnung. Man hat das dann mit einer ganz laxen Bonitätsprüfung gemacht von den Banken oder durch ein billiges Zinsniveau hat man die Menschen in die Verschuldung reingetrieben regelrecht und plötzlich war natürlich auch die Kaufkraft da und war dann entsprechend dieser krebsartigen Angebotssituation dann gegenüber. Und mit der Zeit kam es dann allerdings auch immer wieder zu Schuldnerausfällen, weil dann zu lax dann die Bonitätsprüfung gemacht wurde. Und diese Schuldenausfälle bei den Banken haben sich immer mehr summiert. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Deshalb hatten wir ja auch die große Finanzkrise 2008, 2009, weil nämlich viele Leute ihre Schulden nicht mehr bezahlen könnten. Und jetzt war die Lösung. Und wie hat man die gemacht? Einfach gesagt, wir machen jetzt neue Schulden, um die alten Ausfälle dann zu schultern, beziehungsweise den Bankencrash zu verhindern. Also man hat dann Rettungsmaßnahmen für die Banken eingeführt und dafür haften natürlich wieder die normalen ärmeren Bürger mit den Steuern. Das ist ja eine absurde Geschichte. Also nach 2009 dann allerdings, als man dieses Kernschmelze des Finanzsystems gerade mal durch das Rettungssystem der Banken nochmal verschieben konnte, da hat man keine Veränderung der Bankenpolitik eingeführt, die man vorher vollmundig versprochen hat, sondern man hat die Schuldenspirale nach 2009 noch exzessiver weitergeführt als vorher. Das konnte sich gar keiner vorstellen, weil alle gedacht haben, das kann doch nicht sein. Wir haben doch gemerkt, wozu es führt. Man kann es doch nicht weitermachen. Aber wer hat es kontrolliert? Keiner. Und die, die es kontrolliert haben, die standen auf der Payroll und haben damit von partizipiert. Und das war eine Entscheidung der Geldpolitik jetzt zum fatalen Finanzkrebs. Und der muss zum Tode führen. Und durch diese neue Schuldenorgie hat sich die Geldmenge weiter erhöht, denn Geld entsteht erst durch Kredit. Das verstehen die wenigsten, dass Geld dann entsteht, wie also beispielsweise Geld entsteht. Die USA haben übrigens die Zentralbankmenge seit 2007, das war also zur Zeit dieser großen Krise, seitdem noch einmal verelffacht. Und die Europäische Zentralbank hat die Euro-Summe verneunfacht. Das ist wirklich Wahnsinn.
Du hast mal irgendwann so einen ganz tollen Film gehabt, wie das Geld entsteht und wie es gemacht wird. Kann man den vielleicht mal einstellen?
Ach so, das ist der Film. Ja, das ist ein guter Film gewesen. Das ist ein Zeichentrickfilm. Den könnten wir wirklich mal mit reinstellen. Ich suche den raus und den setzen wir mit ein. Das dauert 8 Minuten. Den muss man sich sehr konzentriert, das geht nicht nebenbei, ansehen und ganz langsam und versuchen mitzudenken. Ruhig 2-3 Mal gucken. Viele werden den kennen. Dann wird es klar, worüber wir hier sprechen.
Also Andreas, das, was ich jetzt verstehe hier, du redest ja seit vielen Jahren und du nicht als Einziger, sondern viele Experten davon, dass ein weltweiter Finanzcrash kommen soll, kommen muss, geht gar nicht anders. Also angesichts dieser Zahlen hier, die du gerade noch genannt hast, seit 2007, was sich da verelffacht und verneunfacht hat, das ist unfassbar. Dieser Crash muss ja immer durch einen exogenen Schock herbeigeführt werden. Kann das dieser Krieg sein, der ja jetzt auch als Ablenkungsmanöver dieser ganzen wirtschaftlichen schwersten Verwerfungen dienen könnte?
Ja, man kann so einen Krieg sogar als Lösung einsetzen. Wenn wir also wissen, wo der ursprüngliche problematische Punkt lag, nämlich ein weltweites Überangebot durch zu ultrareiche wenige, die das Ganze aufgebaut haben und zu wenig Nachfrage und mittlerweile gar keine Nachfrage mehr da ist, dann geht es jetzt darum, dass das Weltangebot natürlich massiv gedrosselt werden muss. Denn das Spiel der Finanzpolitik hat nun einen Punkt erreicht, wo der Verarmungsprozess auf der Welt auch einen gewissen Zenit erreicht hat. Also man kann mit neuen Konsumschulden keine künstliche Nachfrage mehr erzeugen wie früher, da es kaum noch kreditwürdige Bürger gibt. Es gibt ja kaum noch einen, der einen Kredit aufnehmen kann. Sehen wir uns mal diese gesamte Corona-Politik an, die ja völlig verwirrt war, die ja unglaublich viele Kollateralschäden eben halt mit sich gebracht hat. Und nun hilft in diesen Fällen eigentlich immer wieder ein exogener Schock, wie du gerade sagtest, wie zum Beispiel False-Flag-Operationen oder ähnliches. Ich denke da zum Beispiel an diese Corona-Politik, die ja vor allem die Kleinunternehmen zerstört haben. Also auch aus Sicht der Finanzarchitekten natürlich das Angebot reduziert haben. Also durch die Zerstörung der Kleinunternehmen hat man gewissermaßen das Angebot ja schon reduziert. Und das Schöne sogar, vor allem im Ausland. Also der US-Politik passt somit natürlich auch ein Krieg wie dieser hier in der Ukraine absolut ins Bild. Europa wird dabei einfach pauschal als Bündnispartner für die Ukraine propagiert. Und das hat offenbar System. Das sehen wir gerade, dass die EU da zusammensitzt in Versailles. Schon die ganz normale Deindustrialisierung in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland, durch die aus USA gesteuerte Politik, zum Beispiel mit den Argumenten des umstrittenen Klimaschutzes, hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Die auferlegten zusätzlichen EU-Sanktionen, jetzt zum Beispiel gegen Russland bzw. Putin, lassen die Produktion in Deutschland, also als Rivalen, denn das dürfen wir nicht vergessen, Deutschland wird von den USA als Rivale ökonomisch eingeschätzt. Das ist wichtig. Man hat Angst davor, dass Deutschland und Russland zum Beispiel zusammenkommen würden. Das heißt, das technische Ingenieurswesen Deutschlands und die Rohstoffe Russlands, das ist der Angstgegner, den USA hat. Und es könnte also den USA-Strategen natürlich eher passen, dass das Weltangebot im Ausland aus ihrer Sicht, zum Beispiel in Europa, eingedampft wird statt im eigenen Land. Und aus meiner Sicht ist weder ein starkes Europa noch ein starkes Deutschland in den machtpolitischen Interessen der USA zu sehen. Es sind wirklich Konkurrenten. Der große Freund ist Konkurrent und so werden wir auch gesehen. Du willst was sagen?
Weil es gibt ja viele, viele sogenannte Verschwörungstheorien. Man munkelt, dann gibt es Vorhersagen von Alois Irlmeier aus den 50er Jahren, dass es eventuell einen dritten Weltkrieg geben könnte und dass zu diesem Weltkrieg der Russe noch in Deutschland einmarschiert. Und dass diese Flüstereien hinter vorgehaltener Hand, die nehmen gerade an Fahrt auf. Ich will nur, das ist eine Spekulation, das ist ganz klar, Andreas, aber ich würde gerne mal hören, wie würdest du das einordnen?
Oh, spielen wir mal so eine Verschwörungstheorie mal durch. Also aus US-machtpolitischer Sicht wäre natürlich ein militärischer Vorstoß nach Mitteleuropa zusätzlich begrüßenswert, um es sarkastisch auszudrücken. Also wenn man im Vorfeld schon dafür gesorgt hat, dass das Weltangebot zurückgeht, indem man Europa mehr oder weniger zerreibt durch die Industrialisierung, wie wir es gerade haben, also eine ökonomische Kriegsführung, könnte eine militärische Kriegsführung noch weiter die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika dienen. Also ich würde durchaus in Erwägung ziehen, dass ein militärischer US-Beistand im Rahmen der NATO bei einem russischen Einmarsch eher gering ausfallen würde. Ein militärischer Eingriff Russlands in Deutschland oder Polen würde aus Sicht der USA eine weitere Spaltung zwischen Europa und Russland forcieren. Und das entspricht eigentlich der Ausrichtung. Das liegt im Urinteresse der USA, denn die Kooperation zwischen Russland und Deutschland wäre ein Albtraum. Aber nun gibt es natürlich auch noch China. Und China hat sich deutlich zu Russland bekannt, sodass Putin den Rücken im Osten frei hätte für eine Neuordnung Europas. Wie vor der NATO-Osterweiterung, also vor 1991. Also China partizipiert natürlich auch ebenfalls mit seinen Konsumgütern davon, die sie produzieren können, wenn sich Konkurrenten gegenseitig bekämpfen, die man dann beliefert. Also beide Gegner sogar beliefern. Also auch könnte man dann später zum Beispiel sich auch schon vorbereiten auf einen Wiederaufbau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Lösung der ökonomischen Probleme über diesen Krieg ist nicht absurd. Putin ist der Sündenbock, so die westliche Ausrichtung. Kurz, aber einfach. Er soll allein schuld sein an den ökonomischen Verwerfungen der Schuld. Kein der Welt, kein Wort der systemischen Eigenkritik aus dem Westen über die eigenen krebsartigen Schuldenexzesse, wodurch das eigentlich entstanden ist. Diese Gesamtlage könnte der Westen ausnutzen, um zum Beispiel mit Notstandsgesetzen die Rahmenbedingungen der Ökonomie neu zu ordnen. Ein sorgsam aufgebautes, verängstigtes Volk, was wir ja haben, welches Angst vor Corona hat und vor Kriegen nur so schlottert, sagt in solchen Krisenzeiten zu allem Ja und Amen. Das ist wirklich unfassbar eigentlich.
Ja, und dazu würde natürlich passen, worüber wir neulich schon gesprochen haben, was die WHO derzeit ausarbeitet, und zwar von der Öffentlichkeit praktisch unbemerkt, an einem Abkommen zur sogenannten Pandemieprävention, zur Vorsorge und zur Reaktion. Und es heißt dort, die internationale Staatengemeinschaft müsse noch viel besser auf mögliche künftige Pandemien vorbereitet sein und während des gesamten Erkennungs-, Warn- und Reaktionszyklus noch koordinierter handeln. Das hat auch gerade die Weltwoche berichtet. Und man bezieht sich eben auf die offizielle Seite auch des Europäischen Rates und des Rates der EU, die damit völlig konform gehen. Ebenso wie Bill Gates, der ja gerade prophezeit hat, wir werden eine weitere Pandemie haben. Wir haben noch gar nicht gesprochen, das schaffen wir heute auch nicht, über die US-Biolabore in der Ukraine und in Georgien, wo auf einmal sehr spannende Verbindungen zu hochkarätigen Politikern, wie beispielsweise Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden oder auch Barack Obama oder Jeffrey Epstein oder dem WEF, die alle offenbar da in einem Karussell gemeinsam im Kreis fahren und sich gegenseitig die Hand geben und offenbar hier ein totalitäres Papier erarbeiten lassen von der WHO. Und dieses Abkommen soll völkerrechtlich bindend sein. Heißt, der WHO-Pandemiepakt wird über den nationalen Verfassungen stehen. Und dementsprechend werden die Mitgliedstaaten gezwungen sein, die von der WHO beschlossenen Maßnahmen umzusetzen. Wenn, das schreibt die Weltwoche hier, wenn beispielsweise die WHO Lockdowns beschließen würde, müsste jedes Land diesen Befehl umsetzen. Auch eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung könnte auf diese Weise erzwungen werden und eben jegliche Notstandsgesetze. Und das scheint das zu sein, was du hier gerade gesagt hast.
Ja, das ist ein weiterer Aspekt. Jetzt hatten wir hier über die ökonomische Geschichte, aber diese Impfgeschichte gehört genauso dazu. Also das Ertragen der Menschen gegenüber gravierenden Staatseingriffen, ob das die Impfpflicht ist oder auch Inflation oder zum Beispiel auch Vermögenseingriffe, wie zum Beispiel die Immobilienenteignung, wie das Lastenausgleichsgesetz, über das wir so oft sprechen. Also das ist in Kriegszeiten einfach besser umsetzbar. Und die Widerstände sind aufgrund der ängstlichen Situation der Menschen einfach überschaubar. Und falls größere Teile zum Beispiel der Produktionsanlagen in Mittel- und Osteuropa durch zum Beispiel eine weitere irrsinnige Energiepolitik, wie wir sie haben, oder einen russischen Einmarsch zerstört werden sollten, wir können das nicht ausschließen, würde damit sogar das ursprünglich zugrunde liegende Problem der Überkapazitäten, was ich von USA am Anfang gesagt hatte, gelöst werden. Kurz, Europa bezahlt damit einen großen Teil der Rechnung für eine ökonomische Krebspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das sind die stürmischen Zeiten, die uns bevorstehen. Aber ich bezweifle, und das ist mir ganz wichtig, dass dieses letzte große finale Spiel in diese Einweltpolitik, in diese Einweltmacht der ganz wenigen aufgehen wird. Und zwar aufgrund der Basis des jüngsten Gerichtes, welches sich jetzt nämlich gerade in dem Finale befindet. Das Dunkle muss dem Licht dienen. Das, was wir hier gerade erleben, ist etwas Gewaltiges, wahrscheinlich das Gewaltigste, was die Erde je gesehen haben wird. Aber es bedeutet der absolute Neuanfang. Das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig an der Stelle. Ich kann das ungern jetzt so stehen lassen, als ob jetzt die Welt untergeht. Nein, Was ich sage, der Baum, der kracht, macht mehr Lärm als der Wald, der wächst. Das sehen wir hier gerade in einer finalen Form. Und wer jetzt trotz alledem fest mit dem Boden verbunden, mit dem Licht verbunden, nach oben gereckt, stramm wirklich seinen Weg schreitet und nicht ins Taumeln kommt, der hat die besten Chancen. Jetzt ist das Gottvertrauen. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie nach dem Motto, alles ist vorbei, jetzt hilft nur noch beten, als ob man keine Wahl mehr hat. Nein, das ist hochkonkret. Hochkonkret und nicht irgendwie eine abstrakte Gefühlsduselei nach dem Motto, jetzt kommt man nicht mehr weiter. Wenn man sich mit den Schöpfungsstrukturen, mit der Architektur auseinandersetzt, wie es im Lichte der Wahrheit von Abdruschin beschrieben ist, im Detail, dann wird es plötzlich verständlich. Es geht nicht um ein Buch, es geht um ein Studium der Schöpfungsarchitektur. Und dann kommt plötzlich eine Energie rein, die einen das Licht am Horizont weitaus heller erscheinen lässt und weshalb man weiß, warum es wichtig ist, darauf zuzugehen. Denn wenn ich das alles glauben würde, dass das so umgesetzt wird, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, dann könnte ich ja sagen, gut, jetzt höre ich einfach auf, leg mich hin und warte, bis ich tot bin. Nein, stark wirklich bleiben und gerade aufs Licht zu.
Ja, es ist eine entscheidende Zeit. Wir reden öfter von diesem Begriff jüngstes Gericht. Und wir hatten neulich eine Zuschrift von einer Leserin von euch, die gesagt hat, was redet ihr da immer über dieses jüngste Gericht? Und das hatten wir weitergegeben an das Seelenarbeitsteam. Ich hatte auch neulich aus diesem Schreiben schon zitiert im Abendgebet, aber ich möchte da nochmal drauf eingehen, denn wenn man diese drei Bände im Lichte der Wahrheit liest, wird schon im ersten Band klar, dass wir uns in einer ganz besonderen Zeit befinden, in einer besonderen Zeitqualität, wie es die Welt nie gesehen hat. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir lernen, wachsam und mit unserer Empfindung all das aufzunehmen. Dieses Erkennen, das hat es noch nie gegeben. So schlimm war es noch nie. So schwierig war es noch nie. So hat es noch nie gedrückt auf uns, auf alle Menschen auf der Welt. Und jetzt schon wieder dieser neue WHO-Plan. Was kommt da weiter auf uns zu? Da kann man ja erkennen, dass hier etwas zu Ende geht, was also kurz vor der Explosion steht, wo der Deckel vom Topf fliegen muss. Und das Seelenarbeitsteam hat hier auch ganz klar darauf hingewiesen, dass wir jetzt kaum noch Einflussmöglichkeiten haben, was diese ganzen Vorgänge angeht. Also du kannst jetzt nicht mehr sagen, wir wehren uns, wir unternehmen etwas. Es heißt ja da auch im Alten Testament, beschließt einen Rat und es werde nichts draus. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier heißt es zum Beispiel, wenn in dieser Epoche nicht durch höhere, gutwollende Macht eingegriffen wird, sollte jedem, der das Ansinnen und die Interessen der Mehrheit der Menschen kennt, klar sein, wann und wie es enden muss. Und dieses jüngste Gericht geht ja darauf zu, dass am Ende, wo wirklich die Probleme sich überstürzen, dass dann ein Eingriff von einer höheren Warte auskommt, um ordnend hier wieder Zustände herzustellen, damit es dann aber nur noch auf friedliche Weise weitergehen kann, ohne Kriege, ohne Gewalt und ohne das, was wir hier gerade an Drangsal erleben.
Ja, und deshalb sind wir in einer hoffnungsvollen Vision und deshalb, ich spreche ab und zu wieder darüber, über das Gebet, was ich so gerne spreche und das möchte ich noch einmal ganz kurz hier zum Wochenende für euch vortragen. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern, die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt, dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Innern lebt, der Gottesgeist erwebt. Im Sonn- und Seelenlichte, im Weltenraum da draußen und in Seelentiefen drinnen. Zu dir, o Gottesgeist, will ich bittend mich wenden, dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern wachse.
Ja, danke schön, Andreas. Das war das beste Schlusswort zu diesem Wochenende. Ihr Lieben, bleibt stark. Wir werden auf jeden Fall im Abendgebet über diese Dinge weiter sprechen. Bleibt im Gottvertrauen. Informiert euch über die geistigen Zusammenhänge in diesen wunderbaren drei Bänden im Lichte der Wahrheit.
Alles Liebe.